Ich möchte Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, zu diesem Thema Evolution und Weltanschauung einige Verse vorlesen. Sie finden sie im Psalm 139, Vers 13. Und lesen wir von 11. Und spreche ich, laute Finsternis soll mich bedecken, und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Das sind wunderbare Worte hier, hören Sie zu, die sind wirklich goldene Worte, diese. Und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Die Nacht würde leuchten wie der Tag. Lesen Sie das, wenn Sie mal 5 Minuten Ruhe haben. Denn, jetzt kommt die Logik, du hast meine Nieren geschaffen. Die Alten haben sehr viel von den Nieren gesagt. Und heute weiß man, dass mancherlei, was sie gesagt haben, ganz und gar richtig war. Die Niere ist ein sehr kompliziertes Organ, um das Blut zu reinigen, um Harnstoff wegzunehmen, solche Dinge. Und es ist ein Filtrierapparat, ein Reinigungsapparat. Und ohne Niere kann man natürlich nicht leben. Und der Herr hat die Niere geschaffen. Wenn man die Niere sieht als Mechanismus, ist billionenfach komplizierter als der beste Mercedes. Und wer das gemacht hat, wenn Sie die Filterapparate sehen in der Niere, es ist einfach zum Staunen. Und Sie sagen, dass der Unfall das gemacht hat. Ich sage, dass der Zufall das gemacht hat. Mein Kopf ist sehr müde, war die Nacht auf, nicht wahr? Entschuldigen Sie, wenn der Computer nicht ganz richtig funktioniert. Es ist nur ein technischer Fehler, nicht ein Fehler des Herzens. Wenn man das sieht, kann man sagen, dass der Mensch, der meint, dass so eine Maschine, denn die Niere ist eine Maschine, so eine Maschine durch Zufall geschah, kann man nur sagen, der Mensch, der das tut, ist außerhalb der psychiatrischen Hilfe. Denn es ist eine Supermaschine. Nun, du hast mich gewoben im Mutterschoß. Ich danke dir, dass ich so herrlich bereitet bin. Haben Sie jemals das überlegt? Ich danke dir, auch kranke Menschen, wenn Gott sie so gemacht hat und es so erlaubt hat, dass sie so geworden sind. Auch kranke Menschen können das auch sagen. Ganz wunderbar sind wir gemacht. So wunderbar sind deine Werke. Meine Seele kanntest du wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, da ich im Dunkel gebildet ward, kunstvoll gewirkt in Erdentiefen. Deine Augen sahen alle meine Tage. In deinem Buche standen sie alle. Die Tage wurden geschrieben. Sie wurden gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Also hat man das Verfahren der Planung eines Werkes im Voraus. Also da hat man die Idee der Konzeption im Voraus. Er hat uns gebildet durch Weisheit. Sagt genau das Gleiche. Als noch keiner von ihnen da war. Mir aber, wie schwer sind mir deine Gedanken. Oh, wie Gott, wie gewaltig ist ihre Zahl. Die Gedanken Gottes sind gewaltig und schwer. Und wir wollen sie ein bisschen angucken heute Nachmittag. Wir beten zusammen. Ja, Jesus, wir bitten dich, öffne du mir die Lippen. Öffne du uns den Verstand, dass diese Wechselwirkung, diese Dialektik zwischen uns entsteht, dass wir voneinander profitieren. Ich von den Lieben hier und sie von mir. Und tu du das zu deiner Ehre, dass wir voll sind von Bewunderung, wie du uns gemacht hast. Und dann, dass wir erfahren, wozu du uns gemacht hast. Amen. Amen. Man sagt, Und die Nobelpreisträger werden teilweise danach ausgesucht. Man sagt, dass alle Fortschritte in der Wissenschaft bekundet, dass die Biologie, der Mensch, die Pflanzen und die Tiere alle aus der Selbstorganisation der Materie hervorgegangen sind. Lesen Sie Eigens Buch, Manfred Eigens Buch, Das Spiel. Und er sagt, dass Naturgesetze plus Zufall, die Naturgesetze leiteten nach ihm den Zufall, was natürlich für jeden Menschen, der ein bisschen weiß, was Zufall ist, scheidet Zufall als Zufall aus. Wenn Zufall gelenkt wird, ist kein Zufall mehr. Ist ja ganz klar. Das ist nur zufällig, was nicht gelenkt wird. Wenn man, wie Eigen sagt, dass die Würfel, die man wirft und die auf 6 oder 1 oder was es ist, fällt, und dass die Naturgesetze den Würfelwurf so gewichten, dass es die Neigung hat, immer auf 6 zu fallen, statt auf 1, dann natürlich ist ein Schwindel geschehen. Wenn man Würfel oder Dominos oder wie man das nennt, ich weiß nicht, wie sie das nennen im Deutschen. Ja, Dominos nennt man es. Spiel? Würfelspiel, also gut. Wenn man das spielt, aber vorher sage, ich möchte den Würfel in meine Werkstatt nehmen, um dafür zu sorgen, dass mir besser geht, und ich tue unter die Oberfläche Nummer 6 ein bisschen Blei, dass die Naturgesetze dann das Würfelspiel leiten, und ich tue es gegen Geld, will die Polizei mich verhaften, wegen Schwindel. Und das ist, was man sagt, dass die Biologie entstanden ist durch gewichtetes Würfelspiel. Also dann ist es kein Würfelspiel, es ist ein Schwindel von A bis Z. Und das ist die Basis der Evolutionslehre. Es sagte mir ein Professor in Nürtingen vor einigen Monaten, aber Herr Kollege, warum tun Sie das? Warum reden Sie über die Evolution, als ob sie eine unerwiesene Sache ist? Die Evolution, wie alle informierte Personen wissen, zweifeln nicht daran. Sie gucken die Gradierung unter den Tieren und den Pflanzen an und dann sagen sie, offenbar ist es eine von der anderen hervorgegangen. Nun, kann man das sagen? Wenn ich zum Beispiel die Gradierung von Ordnung in der Natur sehe, ich kann zur gleichen Zeit hier in diesem Saal Amöben angucken und ich kann Pantoffeltiere angucken und ich kann dann Multizeller angucken und dann kann ich Frösche angucken, da kann ich Mäuse angucken, Salamander, hinauf bis zu den Hunden oder auf der anderen Seite hinauf zu den Krebsen und zu den wirbellosen Tieren und ich sehe eine Gradierung in Ordnung. Nun, das sehe ich und ich wäre ein Narr, wenn ich leugnen würde, dass die Ordnung nicht da wäre. Die Gradierung in Ordnung ist ganz bestimmt da. Ich meine auch die Gradierung in der Ordnung eines Kindes, verglichen mit uns. Das Kind hat nicht so viel Zellen und deshalb nicht so viel Ordnung entwickelt wie ein Erwachsener. Und das Ergebnis ist, dass Ordnung da ist und Gradierung in Ordnung da ist. Aber wenn man sagt, dass alle Ordnung spontan durch Selbstorganisation so entstanden ist, dass eine Spezies sich umwandelt in eine andere, dann sind wir bei einer anderen Frage. Also erwecken Sie nie den Eindruck, dass Sie die Idee von Evolution strikt im Sinne von einer Entwicklung von Ordnung, leugnen Sie das nicht. Denn die Amöba oder die Virus ist weniger organisiert als wir. Aber was Sie sagen, ist, dass diese Entwicklung von Ordnung spontan aus Selbstorganisation geschehen ist. Das ist, wo der Haken ist. Da muss man klar unterscheiden, denn das ist nicht der Fall. Die Computertechnik hat heute gezeigt, einwandfrei mit wissenschaftlichen Methoden, dass es nicht der Fall ist. Aber eine Entwicklung ist da. Was hat's getan? Was hat diese Entwicklung gemacht? Was ist die Ursache? Die Ursache ist, dass die stochastische Chemie, das ist die zufälligen chemischen Reaktionen, sicher die Basis meines Lebens sind. Dass ich jetzt denke, kommt davon, dass Kaliumionen hineingehen und hinausgehen aus meinen Nerven und auf diese Art und Weise die Nervenimpulse hinaufgehen, dass ich denken und reden kann. Das ist ja ganz klar. Aber es ist nicht die stochastische Chemie allein, die das tut. Es ist die programmierte Chemie, die das tut. Und es sind die Programme auf dem genetischen Code, die das tun. Und wenn das der Fall ist, ist das Problem des Lebens erstens, wo kam die Chemie her? Und wenn man die Chemie anguckt, sieht man sehr klar, dass die Chemie geordnet ist, auch wenn sie zufällig stattfindet in den verschiedenen Reaktionen. Aber das große Problem ist das Problem der Programmierung. Und ich habe mit Ihnen gesprochen über die Genetik und das Geheimnis ist Chemie plus Programmierung, wie ich gestern sagte. Nun, lasst uns mal angucken, was die Evolutionslehre über diese Dinge sagt. Ist es wahr, dass kein Informierter leugnen würde, dass die Selbstorganisation der Materie stattfindet? Ich sag ja. Ein organisierter, ein informierter Mensch wird das leugnen. Ein Informierter wird es leugnen. Nun, ich fragte diesen Professor in Göttingen, glauben Sie denn, dass ich ein uninformierter Mensch bin? Also ist das schwierig. Ich war Kollege, Sie sind durch verschiedene Universitäten gegangen und haben verschiedene Ausbildungen, verschiedene Doktortitel und x andere Sachen und eigentlich ist es schwierig, Herr Kollege. Ich sagte, aber Sie haben gesagt, dass kein Informierter es leugnen würde. Nun, hier ist, darf ich es sagen, ein Informierter. Gut, also fürs Argument, ja. Es leugnet. Und ich sagte, warum glauben Sie das denn? Und er hatte gesagt, weil alle informierten Menschen, die ich kenne, es leugnen. Ach, sagte ich, wirklich? Ist das wirklich wahr? Ah, das ist wahr. Ich sagte, sind Sie durch die deutschen Schulen gegangen? Warum fragen Sie mich das? Ja, ich wollte nur ganz sicher sein, nicht wahr? Denn es würde mancherlei erklären. Und er sagte ja. Ich sagte, haben Sie denn die Phlogiston-Theorie kennengelernt? Sie wissen, was die Phlogiston-Theorie ist. Ich habe Sie heute Morgen gefragt, ich habe Null gezogen. Sie sagen, Herr Kollege, dass Sie an die Evolutionstheorie glauben, weil alle anderen informierten Menschen dran glauben. Das ist für mich nicht genug. Was? Sie gehen nicht mit der Mehrzahl? Ich sagte, ich bin wie Helmut Schmidt in der Hinsicht, in anderen Hinsicht nicht. Helmut Schmidt hat gesagt, dass leider leidet die Demokratie an einem Geburtsfehler. Nämlich, dass die Mehrzahl Recht hat. Und er sagte, meine Erfahrung ist, dass die Mehrzahl fast immer im Unrecht ist. Also ich geselle mich zu Ihrem Bundeskanzler. Und er war sehr sauer über das. Und ich sagte, wenn Sie glauben, weil die Mehrzahl dran glaubt, dann sind Sie wirklich kein Gelehrter. Denn die Geschichte, ja, man muss deutlich reden. Die Zeit kommt, wo man deutlich reden muss. Wie Spurgeon sagt, dass niemand einen missverstehen kann. Es ist nicht genug, dass Sie einen verstehen. Es ist nur genug, wenn Sie einen nicht missverstehen können. Ich sagte, wissen Sie, dann lasst uns ein praktisches Beispiel nehmen. Wissen Sie, was die Phlogiston-Theorie ist? Nein. Ich sagte, gut, dann muss ich das erklären. Denn vor 200 Jahren, etwas mehr als 200 Jahren, haben alle gelehrten Leute, alle informierten Leute daran geglaubt. Ja, was ist denn die Phlogiston-Theorie? Nun, mein Computer ist etwas müde heute. Ich muss das jetzt aufschreiben an die Tafel, damit Sie wissen, was die Phlogiston-Theorie. Die Phlogiston-Theorie sagte, dass Metalle durch Erhitzen unter dem Einfluss von Phlogiston entstehen. Also man nahm, was wir nennen würden, Bleioxid, PbO. Ist gut? Bleioxid. Und man erwärmt Bleioxid mit Kohlenstoff, mit C14, wenn Sie wollen, Koks. Und wenn man diese Erwärmung bei 6 bis 800 Grad tut, dann entsteht Blei. Und das Bleimetall fällt aus. Jeder weiß, wie man Blei schmilzt, nicht wahr? Nun, da haben die Alten gesagt, wie können wir das erklären? Die haben gesagt, dass Phlogiston das Prinzip von Feuer ist. Und dass eigentlich ein Metall die Verbindung darstellt zwischen, was wir nennen heute Metalloxid plus Phlogiston ist. Also das Metalloxid, gucken Sie nicht so ernst, sonst werde ich mein Mut in die Schuhe fallen, sinken. Ein Metall, Blei, ist eigentlich eine Verbindung zwischen Phlogiston und Oxid. Ist gut? Haben Sie das begriffen? Lasst uns mal sehen. Bleioxid plus Kohle plus Feuer, Phlogiston ist Blei. Nun, da ist Bleioxid. Ich darf die Formel nicht schreiben, sonst werden Sie konfus. Bleioxid plus Phlogiston, also das Feuerprinzip, ist gleich Blei. Also das Metall und alle Metalle sind eine Verbindung zwischen dem Feuerprinzip. Man muss eben die Erze immer mit Kohle und Feuer erhitzen, nicht wahr? Und die meinen also, von Kohle und Feuer kommt Phlogiston. Und wenn man das Bleioxid oder irgendein Oxid unter diesen Bedingungen mit Phlogiston behandelt, dann gibt es Metall. Also Metalle sind nicht einfache Metalle, Elemente. Die sind eine Kombination von Metalloxid plus Phlogiston. Die sind sehr kompliziert als in Wirklichkeit. Nun, das nennt sich die Phlogiston-Theorie. Alle Metalle, die Sie sehen, Natrium, Eisen, Blei, Silber, Gold, sind eine Verbindung von dem Oxid mit Phlogiston. Bitte? Nach was?
Natrium.
Natrium geht nicht, nein. Aber die haben nicht verstanden, wie man Natrium macht. Sie haben verstanden, wie man Blei macht, nicht wahr? Und Silber mit solchen Metallen, mit den Schwermetallen und mit den Edelmetallen geht's. Erst später ist man zu Natrium und Kalium und Calcium und solchen Dingen gemacht, denn geht nicht, die gehen nicht auf die Chemie ein, nicht wahr? Das ist, wie man gedacht hat vor Priestley und vor Lavoisier. Lavoisier und Priestley haben das getan. Nun also, Blei ist eigentlich also Blei ist eigentlich eine Verbindung von PbO, würden wir sagen, entschuldigen Sie, ich schreibe die Formel jetzt auf, plus Phlogiston, dass wir das ganz klar im Kopf haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Da kann ich argumentieren, nicht wahr? Jedes Mal, wo man Phlogiston mit einem Oxid wie Bleioxid zusammentut, da gibt's Blei. Also es war einfach, man konnte das nicht leugnen. Und es erklärt es sehr gut, den ganzen Vorgang. Bis hinauf zu Kalium geht's nicht, aber mit diesen geht's. Nun, Lavoisier und Priestley, die haben dann ein Experiment gemacht. Sie haben angefangen, genau zu arbeiten, was die Alten nicht getan hatten. Was sie getan haben, ist, sie haben Blei plus Phlogiston, also das ist das, wie das Metall aussieht, das Ganze, sie haben es erhitzt, das Element Blei, und sie meinte, dass das Element Blei Phlogiston in sich behält. Sie haben das erhitzt und siehe da, sie bekamen Bleioxid. Nicht wahr? Aber sie haben die sehr vorsichtig genommen, die haben das gewogen und das auch gewogen. Dann haben sie entdeckt, dass das schwerer ist als das. Das ist leichter. Also kamen sie zu dem Schluss, dass Phlogiston ein negatives Gewicht haben muss. Das war die natürliche Folge. Und als sie anfingen mit der Waage zu arbeiten, kam das immer wieder raus, dass Phlogiston eigentlich die Sache leichter macht. Und deshalb muss es ein negatives Gewicht haben. Nun haben sie gespuckt. Gesagt, das kann nicht sein. Nirgends, irgendetwas auf Erden, nichts gibt es, was leichter, was ein negatives Gewicht hat. Negatives Gewicht. Und da hat Priestley dann Phlogiston isoliert. Und da entdeckt, dass es ein sehr gutes Gewicht hat. Nun, die Experimente waren alle richtig und erklärten alles, bis auf den einen Punkt, dass wenn das richtig ist, ihre Erklärung, dann ist Phlogiston, hat Phlogiston ein negatives Gewicht. Wissen Sie was? Er hat das all den Großen von damals, die großen Schweden und die großen Engländer gezeigt. Sie haben gesagt, aber das vernichtet unsere ganze Wissenschaft. Und obwohl man diese Erkenntnis hat, alle diese Leute, meisten von diesen Leuten, wurden nicht bekehrt zu der Tatsache, dass ein Metall plus Sauerstoff ergibt ein Metalloxid. Und sie starben in der Überzeugung, dass Phlogiston ein negatives Gewicht haben kann. Man konnte sie nicht bekehren. Sie waren sicher, es erklärt alle Experimente, die wir tun, und sie arbeiteten 150 Jahre damit, und da blieb es dabei. Und Priestley wurde beinahe getötet, und Priestley war ein Pfarrer, das wissen Sie. Und sie haben ihn, weil er sagte, dass Sauerstoff ein Gewicht hat und ein Metall nicht ein Gemisch ist von Metalloxid plus Phlogiston, sondern dass Metall ein reines Element ist und hat überhaupt kein Phlogiston drin. Und dass Phlogiston eigentlich Sauerstoff ist und hat ein Gewicht. Und warf die ganze Theorie, aber sie ließen sich nicht bekehren. Die starben drin. Wissen Sie, was Max Planck gesagt hat? Ich habe das sehr nötig für die Evolutionstheorie. Max Planck hat gesagt, wenn eine neue Erkenntnis kommt, dürfen Sie nicht erwarten, dass die Wissenschaft davon profitiert, dass die alten Wissenschaftler sich den neuen Theorien, die erwiesen sind, anpassen. Das Einzige, was den Fortschritt erlaubt, ist, dass die Alten sterben und die Neuen übernehmen. Nun, in Bezug auf die Evolutionstheorie sind wir in der gleichen Lage. Es tut mir sehr leid, Sie dürfen nicht denken, dass ich irgendwie hochmütig bin oder so etwas. Aber wenn ein Mensch viel jenseits der Pubertät ist und gelernt hat in seiner Jugend, dass 1 plus 1 ist gleich 5. Und alle seine Mathematik ist aufgebaut auf der Basis, dass 1 plus 1 ist gleich 5. Werden Sie ihn, oder sehr wenige, werden sie sehr wenige dazu bewegen, das zu revidieren. Es ist äußerst schwer. Max Planck selber, der große Max Planck, hat es gesagt. Als er seine Theorien hervorbrachte, nicht frei wie die Quantentheorie, war nicht mal Einstein in der Lage, das anzunehmen. Und sicher, was Max Planck sagte, hatte sehr viel Gutes drin. Also, ich sagte dann meinen Kollegen in Nürtingen, also, bitteschön, ich werde Ihnen zeigen, dass wenn Sie damals gelebt hätten, wären Sie ein Phlogistonmann gewesen. Die Experimente sind da und die Mehrzahl glaubten dran. Und wenn Sie an die Mehrzahl glauben, da haben Sie die falsche Frau geheiratet. Es ist nicht eine Sache der Mehrzahl, was uns bestimmt. Es ist, dass wir in der Jugend, vor der Pubertät, lernen, unsere Gedanken neuen Fakten und neuen Erkenntnissen anzupassen. Und dass man, wie sagt man im Deutschen, dass man eben anpassungsfähig bleibt bis ins Alter. Sonst wird man genau wie diese Leute, die alle an die Phlogiston-Theorie hatten, obwohl Priestley und Lavoisier genau die Gründe angeben, warum man es nicht tun kann. Also, Ihr Prinzip, Herr Kollege, stimmt nicht. Sie dürfen das nicht als Professor, als Basis Ihres wissenschaftlichen Glaubens geben. Sie müssen einfach die Daten angeben und sie neu überprüfen. Also, das ist die Phlogiston-Theorie, und das wollte ich Ihnen gesagt haben, dass man nie nach der Mehrzahl geht. Ich war jetzt in Finnland, und wissen Sie, was die Professoren mir als Frage vor dem Radio und Fernsehen gestellt haben? Wie kommt es, dass die Mehrzahl nicht wie sie glaubt? Da habe ich gesagt, aus genau den gleichen Gründen, warum die Mehrzahl der Wissenschaftler zur Zeit von Priestley und Lavoisier an die Phlogiston-Theorie glauben. Aber der Vergleich war verfehlt. Denn sie wussten nicht, was die Phlogiston-Theorie ist. Wir haben das gelernt als eine Übung, in wie man Fakten prüft und neu die Gedanken einordnet. Wir wollten nicht lernen, was die Theorie ist, sondern wie man mit Theorien umgeht. Und das ist, was man nicht tut heute. Wie man mit Hypothesen und Theorien umgeht. Also das wird jetzt genügen. Die Evolutionstheorie ist gerade in dem Zustand heute von der Phlogiston-Theorie zur Zeit von Lavoisier und Priestley. Es ist ein kolossaler Aufbruch unter den jungen Professoren und den jungen Studenten und ein verzweifelter Widerstand gegen die Tatsachen, die in letzter Zeit laut geworden sind über die Basis der Evolutionslehre in Zufall statt in Planung. Und die junge Generation sieht es, die alte Generation sieht es nicht. Nun, tun Sie jetzt einen Strich unter diese Rechnung. Dann machen wir die nächste Rechnung. Sie müssen bedenken, dass die Evolutionstheorie die Basis der ganzen Philosophie von Hitler war. Hitler glaubte an Kampf, Hitler glaubte an Krieg, weil er sagte, die Tüchtigsten werden dadurch überleben und die Untüchtigen und die Missing Links, die Juden, werden in diesem Kampf umkommen. Und nur der Stärkste wird gewinnen, wir wollen deshalb bei den Stärksten sein und die Selektion mit der Auslese im Kampf ums Dasein gibt Entwicklung, Evolution nach oben. Lesen Sie es in Mein Kampf. Wissen Sie was? Das erste deutsche Buch, das ich gelesen habe aus England, wissen Sie, was es war? Naja, von Adolf, das Buch. Da habe ich mein Deutsch zuerst gelernt. Und da findet man das durch und durch. Er sagte, Friede ist etwas für die alten Kaffeetanten. Wir wollen keinen Frieden. Wir wollen männlich sein, wollen stark sein. Denn das gibt Evolution nach oben und die arische Rasse wird da oben sein. Das war seine Philosophie. Bedenken Sie, dass die Evolutionstheorie, die ganze Basis, der Darwinismus ist die ganze Basis der östlichen Diktatur. Marxismus ist basiert auf wissenschaftlichem Darwinismus, wie Sie sagen. Deshalb glauben sie und tun, was sie tun. Die mähen die nieder, die eben schwächer sind, und setzen sich durch die Stärkeren durch. Also, das ist auch bedenklich, nicht wahr, dass diese beiden diktatorischen Ideologien als Basis Darwinismus hatten. Sie wissen, dass als Marx das Kapital schrieb, Sie wissen, dass er an Mr. Darwin schrieb nach England und ihm das Buch widmen wollte, weil er gezeigt hat in der Biologie, wie die Evolution stattfand. Und er sagte, wir sind jetzt in der Evolution zum kommunistischen Staat und Kampf ums Dasein und natürlich Auslese ist die Mittel, der Mechanismus der Evolution. Also das dürfte uns auch zu denken geben, wenn Leute dieser Art an sowas glauben. Es gibt auch Leute unter uns, die meinen, dass man Darwinismus anpassen kann an Christentum, indem man sagt, dass Gott die Prinzipien des Darwinismus benutzt habe, um die Biologie, und den Menschen herzustellen. Theistische Evolution. Nun, wenn Christus der Schöpfer ist, wie alle Christen, die an die Bibel glauben, tun, dann hat Jesus, wie man im Englischen sagt, mit der Zunge im Backen geredet, als er die Bergpredigt predigte. Denn wenn Jesus die Methode benutzt hat von Darwinismus, siegte der Starke über den Schwachen. Und Jesus in seiner Predigt sagte, die Bergpredigt, sagte, selig sind die Sanftmütigen, denn die werden das Himmelreich ererben. Die werden das Reich ererben. Selig sind die Geduldigen. Selig sind die geistlich Armen. Was hat Jesus getan mit den Armen und Schwachen und Minderbegabten und Gehandicapten? Was hat er getan mit den Blindgeborenen? Hat er sie ausradiert? Denn sie sind nicht adaptiert. Die sind nicht angepasst. Nach Darwin muss man die nicht angepassten, die Minderwertigen, ausradieren zur Entwicklung des Staates. Nach Darwin ist der Einzelne hat weniger Wert als die Rasse. Und der Einzelne darf geopfert werden zugunsten der Rasse. Wie hat Jesus gemacht? Genau umgekehrt. Er sagte, gerade die Schwachen und die Armen, die pflege ich und die heile ich, die mache ich gesund. Die Schöpfungsmethode von Darwinismus bei den Nazis und bei den Kommunisten heute ist genau entgegengesetzt zum Christlichen. Denn wenn Jesus durch ihn alle Dinge erschaffen worden sind, dann müssen die Schwachen selig sein. Dann müssen die Kranken selig sein. Denn ihre ist das Himmelreich. Also wenn Jesus das getan hat, und wenn er, der die Bergpredigt predigte, die Welt mit entgegengesetzten Mitteln machte, dann ist er ein Heuchler. Da brauche ich seine Worte nicht zu ernst nehmen. Sie müssen die Bergpredigt, wenn Sie ein Christ sind, zusammenreimen mit seinen Schöpfungsmethoden. Denn seine Schöpfungsmethoden geben seine Gesinnung wieder. Wenn Sie meine Handschrift angucken, das ist ein Schöpfungswerk von mir, nicht wahr? Aber da können Sie allerlei schließen, denn es gibt weder, was ich schreibe, was ich bin. Und wenn Jesus predigt, er gab das weder, was in seine Gesinnung war. Nun, das ist genug, aber bedenken Sie, ehe wir dieses Kapitel unterstreichen und Strich drunter machen, bedenken Sie, dass Jesus gesagt hat, dass er die Welt nicht in der Zeit gemacht habe. Der Darwinismus sagt, dass die Entwicklung des Menschen von der Amöba hinauf aus der Ursuppe in Millionen von Jahren, also in der Zeit, geschah. Der ganze genetische Code, der ganze Plan ist zeitbedingt, und wenn Sie mit einem Darwinisten reden, werde immer auf die langen Zeitperioden pochen, um die Welt zu machen. mit Billiarden von Jahren, sagt er, geht's, aber es ist in der Zeit. Die Bibel macht Kurzschluss da und sagt, dass er ein Glied von uns war, wurde dieses Glied in Gottes Buch, also in Gottes Logos-Gedanken, aufgeschrieben. Und dann wurde es realisiert. Der fertige Gedanke wurde realisiert in der Zeit. Darwinismus sagt, dass kein Gedanke dahinter ist. Kein Konzept. Kein Gedanke. Kein Konzept. Die Bibel sagt doch was anderes. Sagt, dass der Mensch und die Tiere und die Pflanzen gemacht wurden in den ewigen Gedanken der Matrix, der Gedanken Gottes. Aber dass zur gleichen Zeit, wie dieses Werk, diese Maschine von den Menschen gebaut wurde, wurden auch, sind Sie mit mir, wurden auch die Tage auch erschaffen, die dazu passen, damit wir die Werke in den Tagen tun können, wozu wir erschaffen worden sind. Also beides. Die Zeit wurde gemacht und der Plan wurde gemacht, die Konzeption des Bildes des Menschen. Nun, wenn das der Fall ist, bedenken Sie, wie anders das ist, wenn man sagt, der Mensch kommt von Tieren, entwickelt mit der Zeit, durch Zufall und natürliche Auslese. Und dann denken Sie an die erhabene Idee eines Konzeptes in der Gedankenmatrix des allmächtigen Gottes durch Jesus, der uns geplant hat als Maschinen und als Individuen und Psychen, mit der Zeit, zur gleichen Zeit, die zu uns passen, damit wir seine Werke tun können. Es ist alles Plan und kein Zufall, alles Konzept Gottes und kein Chaos. Wogegen im Darwinismus findet man, dass der intelligenteste Gott, den wir uns überhaupt vorstellen können, den wir uns nicht vorstellen können, der intelligenteste Gott, deshalb der Gott, der fähig ist, Pläne zu machen, die Hände der Intelligenz sind bindlich hinter dem Rücken gebunden habe und er arbeitet mit Zufall. Wenn ein Mensch intelligent ist und sich nicht die Mühe nimmt, seine Intelligenz auszuarbeiten, sondern los um sich haut mit Zufall, ist dieser Mensch schuldig. Wenn Jesus gewusst hatte, dass er mit Zufall arbeiten muss, warum war er der Intelligenteste? Warum war das Lamm Gottes? Das Lamm Gottes, der Rat Gottes, wenn er mit Ratlosigkeit arbeiten soll. Sehen Sie, wo es hinausführt. Sehen Sie, wie wir die Doktrinen auf den Kopf gestellt haben. Selbstverständlich bin ich und Sie aus den Gedanken Gottes. Darf ich das jetzt wissenschaftlich beweisen? Würden Sie erwarten, von irgendeinem anorganischen Element oder von einem Gemisch von organischen Elementen, dass ein Kristall entsteht? Ja oder nein? Spontan. Ja oder nein?
Nein, nein.
Oh, liebe Leute, jetzt muss ich aber Sie angucken. Mal sehen, was da los ist. Ja. Wenn meine Augen so müde sind, kann ich die Brille nicht vertragen. Nein, also gucken Sie mal, wenn Sie Kupfersulfat auflösen in Wasser, haben Sie eine ultramarine Farbe, nicht wahr? Sehr schön. Wenn Sie das Wasser langsam abgehen lassen, binden Sie die Kristalle. Wunderschön. Die entstehen, weil die, sehen Sie mit mir, weil die Information auf den einzelnen Molekülen ist, um diese Kristalle zu bauen. Und die entstehen spontan. Darf ich das klar machen? Wenn Sie ein Puzzle haben, ein Puzzlespiel von dem Matterhorn, ist es gut? 1000 Stück. Wenn Sie diese 1000 Stücke schütteln in eine Schüttelmaschine, kommt das Matterhornbild raus? Nein. Sie werden vielleicht 2 oder 3 Stücke bekommen, aber dann entsteht ein Gleichgewicht und nichts mehr. Wenn Sie das ganze Matterhornbild mit Ihren Kindern auf dem Boden aufgebaut haben, und Sie dann das fertige Bild sehr vorsichtig auf eine Schüttelmaschine tun, bleibt es sehr lange. Fährt auseinander. Nicht wahr? Nun, wenn ich jetzt dieses gleiche Puzzlespiel nehme und Stück 1 so zusammenbaue und forme mit Stück 2, dass wenn Stück 1 zusammenkommt durch Schütteln mit Stück 1 und 2, die beiden zusammen, und dann ineinander rasten, dass sie ineinander Klick machen und dann da bleiben. Und sie so gebaut sind, dass wenn sie geschüttelt werden und ineinander fallen, dann bleiben sie da. Und dann Stück 1 und 2, wenn wir zusammen sind, sind so gebaut, dass wenn sie mit 3 zusammenkommen und mit keinem anderen, nur mit 3, dass sie ineinander klicken und rasten und da bleiben. Und wenn Stück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so alle gemacht worden sind, dass wenn sie spezifisch zusammenkommen, dass sie ineinander klicken und bleiben in einer Raste, könnten sie dann das Matterhornbild machen mit Schütteln? Ja. Oh ja, und sehr schnell. Das würde wunderbar gehen. Aber wiederum, sind Sie mit mir? Wiederum, wenn Sie dieses Klickspiel, Klickspielapparat auf derart auf eine Maschine, Schüttelmaschine tun, die derart stark schüttelt, dass die Reste der Stücke, die ineinander gepasst haben, ineinander klicken, aber dann auseinander klicken, könnten Sie das Spiel dann kaputt machen. Oh ja, das könnten Sie tun. Und deshalb ist ein Kristall vom Kupfersulfat wie das Matterhornbild. Die Information ist drauf. Aber wenn die Information drauf ist und man doch zu viel erhitzt, wie man es tun kann mit Kupfersulfatkristallen, dann geht es wiederum auseinander. Und so haben Sie das Gleichgewicht wie ein Kristall. Wissen Sie, ich habe Professoren gehabt, die mir gesagt haben, ernsthaft gesagt haben, das Leben ist wie ein Kupfersulfatkristall. Und wenn man es sich selbst überlassen, wird das Leben entstehen. Stimmt das? Oder stimmt das nicht? Ich werde Ihnen im Laufe von heute Nachmittag mit Gottes Hilfe zeigen, dass das nicht stimmt. Das geht nicht. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sehen, dass wenn Ordnung entsteht, die Ordnung von irgendwoher herkommen muss. In den Kristallen ist die Ordnung auf den Molekülen. Aber die Ordnung zum Leben ist nicht da. Das kann ich sehr leicht beweisen. Und Sie können schütteln in einer Ursuppe, bis die Kühe nach Hause kommen, und Sie werden kein Leben herausbekommen. Jetzt lasst uns einen Schritt weitergehen. Tun Sie einen Strich unter diese Rechnung. Ich kann nur bestimmte Sachen anschneiden heute Nachmittag, sonst kommen wir nicht vorwärts. Ich finde es unmöglich zu glauben, dass Jesus die Welt durch Zufall gemacht hat. Er hat die Information auf Kupfersulfatkristalle genommen, wie wir die Information auf das Matterhornspiel getan haben, um ein Matterhorn zu bilden. Und so kann man Kupfersulfat bilden, aber kein ursprüngliche Zelle. Das hat Pasteur uns gezeigt, dass spontane Generation, spontane Genese nicht stattfindet. Nun, tun Sie einen Strich unter diese Rechnung und wir können das besprechen nachher. Was ich Ihnen jetzt zeigen will, sind die 7 Hauptpostulate, auf denen die Evolutionslehre von Darwin aufgebaut ist. Es sind nur 7 Postulate. Und diese 7 Postulate müssen wir miteinander besprechen. Also das erste Postulat, die erste Säule von den 7 Säulen, auf denen die Evolutionslehre ruht, ist, die erste Säule ist diese. Nicht lebendiger Stoff ergab spontan lebendigen Stoff. Und das nennt man Abiogenese.